Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Es ist sehr erfreulich. Fast alle in Deutschland lieben, schätzen das Theater. Das hat eine Umfrage ergeben. Doch kaum einer geht hin. Warum und wieso? Wir werden gleich die Gründe hören. Dann sprechen wir über einen rechtsradikalen polnischen Parlamentarier, der am Deutschen Historischen Institut in Warschau die Rede eines Historikers verhindert hat, indem er das Mikrofon zerstört hat. Und wir besuchen das Udo-Versum, die bislang größte Ausstellung mit Werken von Udo Lindenberg in der gerade renovierten, neu eröffneten Kunsthalle in Rostock. Man kann es einen geradezu klassischen Befund nennen. Wenn man die Menschen fragt, wie wichtig Kultur ist, dann antworten sie, Kultur ist ganz, ganz wichtig, selbstverständlich. Viele Bücher werden gekauft, viele davon bleiben aber ungelesen. Feuilletons werden von den allermeisten Zeitungslesern explizit gewünscht, aber nur wenige lesen die Kulturseiten. Heute nun wurden die Ergebnisse einer Umfrage bekannt, die die Bertelsmann Stiftung in Auftrag gegeben hat. Relevanzmonitor Kultur, der etwas pompöse Titel. Ermittelt wurde bei 2.505 repräsentativ ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern, wie sie kulturelle Angebote nutzen und bewerten, Kinos genauso wie Freizeitparks und Zoos und die so teuren Institutionen der sogenannten Hochkultur, insbesondere auch die Sprech- und Musiktheater. André Mumot hat sich die Studie mit seiner Theaterbeobachterperspektive angeschaut. Herr Mumot, was sind das denn für Zahlen? Wie wichtig sind die?
Die sind schon wichtig, weil sie eine gewisse Diskrepanz zum Ausdruck bringen, die doch auch überrascht. Nämlich vor allen Dingen hat mich überrascht, dass immerhin 3/4, also 76% der Befragten sich dafür aussprachen, dass Theaterhäuser weiterhin mit öffentlichen Mitteln, also Steuergeldern, finanziert werden sollten. Und es gibt sogar eine noch beeindruckende Zahl, dass die kulturellen Angebote der Theater erhalten bleiben sollen, sagten sogar über 90, also 91%. Das finde ich schon eine beeindruckende Zahl, da sieht man, das bedeutet den Menschen doch durchaus etwas. Aber dann kommt eben das große Aber. Insgesamt 1/4 aller Befragten sagte auch, dass sie sich in Theatern fehl am Platz fühlten. Und das betrifft insbesondere die jungen Menschen. 43% der Befragten, also annähernd 50% schon fast, unter 30 sagten, das Angebot der Theater richte sich nicht an, Zitat, Menschen wie mich.
Das ist ja wirklich beachtlich. Was wünschen sich denn die Menschen von den Theatern? Da gibt es natürlich auch Ergebnisse. Was würde Sie denn dazu motivieren, häufiger ins Theater zu gehen?
Naja, zumindest wurde mal gefragt, ob Sie damit einverstanden wären, wenn es bestimmte Veränderungen gäbe, nämlich zum Beispiel eine sozialere Preisgestaltung. Dass da 89% gesagt haben, das fänden wir gut, ist jetzt nicht wirklich überraschend. Aber es wurde offensichtlich auch gewünscht, dass mehr Stücke für Kinder und Jugendliche gespielt werden, auch mehr humorvolle Stücke. Da merkt man dann aber schon auch so ein bisschen, es gibt eine Menge Kinder- und Jugendtheater, vielleicht kommen die aber nicht so sehr ans Publikum heran, dass die Menschen das auch wahrnehmen. Und insgesamt wurde geschlussfolgert, dass wohl auch die Social-Media-Auftritte der Theaterhäuser so gestaltet werden müssten, dass auch jüngere Menschen das zur Kenntnis nehmen und dann eben auch sich davon angesprochen fühlen und in die Theater gehen.
Die Theater waren und sie sind ja von den Krisen der Gegenwart stark betroffen. Die Folgen der Pandemie zum Beispiel, der immense Spardruck schon seit vielen Jahren, dann die Preissteigerungen. Wie geht es denn den Theatern insgesamt in dieser Situation? Kommt zum Beispiel allmählich das Publikum nach der Pandemie wieder zurück?
Ja, also das kann man schon sagen. Natürlich ist es von Haus zu Haus unterschiedlich. Auch regional gibt es da Unterschiede. Aber der Deutsche Bühnenverein hat gerade erst eine Umfrage gestartet und die hat bestätigt, dass die Zahl der ZuschauerInnen nach einem eher verhaltenen Start in die Spielzeit 2022-23 seit November deutlich zugenommen hat. Also das heißt ganz konkret, die durchschnittliche Auslastung stieg von 67% zum Beginn der Spielzeit auf immerhin 72% im November und 80% im Dezember. Das sind schon ganz ordentliche Zahlen. Man merkt, die Theater können ihr Publikum gewinnen, sie müssen sich aber auch anstrengen, sie bemühen sich und man merkt auch an der Programmatik der Spielpläne, dass sie da auch ein Interesse daran haben, den Menschen etwas zu bieten.
Sie haben es dargestellt, Herr Mumot, die Theater kennen die Probleme, die kennen die Diagnose gewissermaßen und um im Bild zu bleiben, die Frage nach der Therapie jetzt, welche Möglichkeiten gibt es da?
Ich glaube, erstmal ist es ganz wichtig, dass man nicht schlussfolgert, dass das Theater jetzt als öffentlich geförderte Kunstform wahnsinnig kommerziell auftreten muss und nur noch leichte Unterhaltung und ästhetisch simple Aufführungen präsentieren sollte. Ich glaube, das ist ein Missverständnis, das darf man nicht aufkommen lassen. Es ist schon was Besonderes, dass die deutschsprachige Theaterlandschaft eben nicht so orientiert ist, dass da Kunst stattfinden darf und auch finanziert wird, die auch nicht jedem gefallen muss. Aber man spürt doch auch in der Präsentation, bisweilen auch auf den Websites der Theatern, finde ich, man hat sich auf ein sehr elitäres, universitär gebildetes AkademikerInnenpublikum eingeschossen. Das merkt man schon. Und da wird schon klar, wer bestimmte Diskurse nicht mitverfolgt, wer die Terminologie oft auch nicht kennt, der noch kein Bewusstsein für bestimmte gesellschaftliche Fragen sich erarbeitet hat, der wird eigentlich immer wieder so ein bisschen vor den Kopf gestoßen und dem wird vermittelt, du hast hier eigentlich nicht so richtig etwas zu suchen oder du wirst das, was wir hier machen, wahrscheinlich gar nicht so richtig verstehen. Das schreckt ab und ich glaube, da muss man eigentlich ansetzen.
Das klingt ja ein bisschen überheblich, aus so einer etwas überheblichen Position heraus. Glauben Sie denn, dass die Theater, Musiktheater natürlich immer mitgedacht, auch dass die diese Impulse aufnehmen und Schlüsse daraus ziehen?
Ich glaube absolut, dass sie das tun und man spürt das auch in vielen Inszenierungen, aber eben nicht in allen. Und ich glaube, da muss man wirklich hinschauen, was auf der Bühne stattfindet. Also auch nicht nur zu sagen, wir werben jetzt mit dem Kinder- und Jugendtheater und wenn dann aber das Erwachsenentheater stattfindet, wird es wieder schwierig und dann sind wir wieder sofort sehr stark im Konzept und in den Diskursen. Ich habe da so zwei konkrete Beispiele vor Augen. Wir hatten gerade beim Theatertreffen eine Inszenierung des Hamlets aus dem Anhaltischen Theater in Dessau, inszeniert von Philipp Preuß zum Beispiel. Da hat man gemerkt, das ist eine ästhetisch total interessante, beeindruckende Inszenierung, aber man muss das Stück sehr genau kennen. Man muss sehr genau sich damit beschäftigt haben, um zu wissen, was passiert da eigentlich auf der Bühne. Da sind gleich zwei Hamlets anwesend, da werden die Rollen getauscht, da ist ganz viel ästhetisch passiert, aber es ist schwierig, da hineinzukommen. Und da muss man auch sagen, für ein junges Publikum, das eben noch nicht 3, 4, 5 Hamlet-Inszenierungen gesehen hat, das interessiert sich auch nicht dafür, ob das jetzt wahnsinnig unkonventionell ist im Vergleich mit früheren oder klassischen Hamlet-Inszenierungen. Für die braucht es, glaube ich, was anderes. Und da ist mir eingefallen, dass beim Maxim-Gorki-Theater vor kurzem in Berlin der Roman Djinns von Fatma Aydemir adaptiert wurde für die Bühne von Nurkan Erpulat. Und nun ist das Gorki gerade ein Haus, das es auch durchaus mit den Diskursen auf einem sehr anspruchsvollen und elitären Niveau auch sich damit beschäftigt. Aber diese Inszenierung zum Beispiel eines schwierigen, anspruchsvollen Romans über eine migrantisch geprägte Familie in Deutschland hatte so eine Lebendigkeit, so eine Sinnlichkeit, so viel Humor und auch Leichtigkeit im Umgang mit schwierigen Themen und wichtigen gesellschaftlichen Themen, dass ich da das Gefühl hatte, da zeigt das Theater eigentlich, was es kann. Da ist es trotzdem anspruchsvoll, da ist es nicht seicht oder nur unterhaltsam und schon gar nicht kommerziell, aber es geht wirklich aufs Publikum zu. Es beschäftigt sich nicht nur mit der hohen Theaterkunst, sondern es will das Publikum erreichen und ich glaube, das ist das, was auch aus dieser Bevölkerungsbefragung herauskommt. Die Lebenswirklichkeit soll abgebildet werden und die Menschen müssen das Gefühl haben, es geht auch um etwas.
Der Relevanzmonitor Kultur, eine Forsa-Umfrage in Auftrag gegeben von der Bertelsmann Stiftung. André Mumot hat für uns die Zahlen und Ergebnisse gelesen und bewertet. Vielen Dank.
Sehr gern.
Es ist eine schmerzhafte, aber wichtige Erkenntnis, dass es in Ländern, die die Nazis besetzt hatten, Kollaboration gab. Einheimische, die mitgemacht haben bei den Verbrechen und sich damit auch mitschuldig gemacht haben. Diese Kollaboration aufzuarbeiten, war zum Beispiel in Frankreich ein Prozess von Jahrzehnten. Wichtig in diesem Zusammenhang, und das ist selbstverständlich, die Verbrechen der Nazis werden dadurch in keiner Weise relativiert. Wie schwierig diese Aufarbeitung auch heute ist, das kann man in Polen erleben. Der polnische Historiker Jan Grabowski hat mit der polnischen Soziologin Barbara Engelking dazu ein Buch veröffentlicht, Danach ist nur Nacht. Seit Jahren wird er deswegen von rechts außen in Polen lautstark und vehement bekämpft. Gestern Abend kam es im Deutschen Historischen Institut in Warschau zu einem Eklat. Grabowski hat seinen Vortrag abgebrochen, heute konnte er ihn wohl nachholen. Über die Hintergründe möchte ich nun mit Miloš Reznik sprechen. Er ist der Direktor des Deutschen Historischen Instituts in Warschau und jetzt dort am Telefon. Herr Reznik, guten Abend.
Guten Abend.
Was ist da gestern Abend konkret in Ihrem Institut in Warschau geschehen?
Also wir haben mit dem Vortrag begonnen. Herr Grabowski war gemeinsam eingeladen von uns und der Universität Warschau. Nach etwa 10 Minuten, wo er eigentlich noch bei seiner Einleitung war, wurde er unterbrochen. Ein rechtsradikaler Abgeordneter, der im Saal war, ist aufgestanden, hat das Mikrofon genommen, mit dem Mikrofon gehauen auf den Rednerpult und dann weitere Teile unserer Ausstattung demoliert mit Zwischenrufen raus aus Polen. Und damit wurde der Vortrag unterbrochen.
Wie ging das dann weiter?
Er hat einen Sicherheitsdienst vor Ort, aber Herr Braun hat sich auf seinen Status als Abgeordneter berufen. Wir haben die Polizei ins Haus geholt. Die Polizei hat mit ihm eigentlich verhandelt die ganze Zeit. Er weigerte sich, das Haus zu verlassen. Ich habe ihn dazu sofort nach dem Vorgang aufgefordert und die Polizei brauchte in meiner Wahrnehmung so eine halbe Stunde, um ihn aus dem Haus zu bekommen. Aber inzwischen wurde schon der Vortrag unterbrochen, also er konnte nicht weitergeführt werden.
Das ist in so einer Situation natürlich auch unmittelbar nachvollziehbar. Warum ist denn jetzt ausgerechnet Jan Grabowski zur Feindfigur für recht oder rechtsextreme Politiker in Polen geworden?
Naja, das ist eine Situation, die wir in Polen schon seit über 20 Jahren haben. Die erste Figur war Jan Tomasz Gross, der mit der Aufarbeitung der Geschichte des Zweiten Weltkriegs, des Holocausts und der Positionen der Rolle der Angehörigen der polnischen Gesellschaft sich beschäftigte. Und diese Forschungen wurden weitergeführt und da sind die zwei genannten Autoren, die Sie schon erwähnt haben, Herr Grabowski und Barbara Engelking, mit wichtigen Publikationen hervorgetreten und sie sind dann zur Zielscheibe der Attacken geworden.
Gibt es überhaupt irgendeine Begründung, warum dann so eine Veranstaltung dermaßen brutal gesprengt wird?
Also die Begründung auf der Seite des Täters war, dass wir das polnische Volk beleidigen, dass die Geschichte hier gefälscht wird und dass man die nationale Ehre auf diese Art und Weise verteidigen müsse.
Gestern waren auch Journalisten ganz offenbar bei dieser Veranstaltung. Wie haben denn die polnischen Medien heute auf diesen Vorfall reagiert?
Das war sehr unterschiedlich, weil es waren auch sehr unterschiedliche Medien dabei, unter anderem das polnische staatliche, regierungsnahe oder von der Regierung direkt kontrollierte Fernsehen. Das war sehr interessant, weil dieses Fernsehen informierte darüber, dass es einen skandalösen Vortrag im Institut gegeben haben soll mit skandalösen Thesen, aber die wurden hier nicht ausgesprochen, die konnten auch nicht formuliert werden. Über den Vorgang, über die Unterbrechung des Vortrags wurde dort keine Rede. Und dann gab es verschiedene Medien von der rechten Seite, auch solche, die die Tat loben, auch solche, die etwas differenzierter hier zu schauen und ein breites Spektrum auch von liberalen Medien, die entsprechend Kritik üben an dem Vorgang.
Also teilweise eine krass verzerrte Darstellung, absichtlich verzerrt. Das ist ja wirklich empörend, Herr Resnik. Jan Grabowski hat seinen Vortrag heute Abend, glaube ich, halten können, allerdings ohne Medien. Wo war diese Veranstaltung? Wie hat die stattgefunden?
Also das zu meiner großen Freude konnte sie stattfinden. Das sah gestern nicht so aus. Herr Grabowski hat sich eben für unfähig erklärt nach dem Schock, den er erlitten hat, auch zum ersten Mal in seiner Karriere den Vortrag fortzuführen. Heute konnten wir ihn wieder organisieren. Die Universität Warschau als unser Partner auch bei der Veranstaltung hat sich angeboten. Herr Grabowski hat sich bereit erklärt. Ich bin gerade von dem Vortrag gekommen jetzt zurück ins Institut. Also er fand an der Universität Warschau in der historischen Fakultät statt.
Wurde im Anschluss an diesen Vortrag auch mit Studentinnen und Studenten diskutiert über den Vortrag und über den Vorfall insgesamt gestern?
Über den Vorfall wenig. Die Studierenden waren auch gestern bei uns. Die waren unter sichtbarem Schock. Also das waren für mich vielleicht die traurigsten Blicke des gestrigen Abends. Heute haben wir am Anfang das kurz kommentiert, aber dann ging es nach dem Vortrag wirklich um sachliche Diskussion zum Thema des Vortrags. Das hat mich auch sehr guten Eindruck vermittelt.
Ein rechtsextremer polnischer Politiker hat gestern eine Veranstaltung am Deutschen Historischen Institut in Warschau so brachial gestört, dass der Historiker Jan Grabowski seinen geplanten Vortrag abbrechen musste. Heute konnte er ihn nachholen. Und darüber habe ich mit Miloš Resnik gesprochen, dem Direktor des Deutschen Historischen Instituts in Warschau. Herr Resnik, Dankeschön und einen Gruß nach Warschau. Danke.
Vielen Dank, einen schönen Abend. Auf Wiederhören.
Es ist wahrlich kein Spiel, auch wenn es mitunter so scheint. Und es geht zum Beispiel so, du wirfst 12 meiner Leute raus, dann werfe ich 15 deiner Leute raus. Du revanchierst dich mit weiteren 20 Leuten, ich antworte mit vielleicht 30 Leuten. Und irgendwann hast du keine Lust mehr bei mir, da gibt es keine Leute mehr und ich habe keine Leute mehr bei dir. Und wer hat gewonnen? Was wurde gewonnen? Was zeigt dieses Spiel, das selbstverständlich kein Spiel ist, sondern mitunter diplomatische Gepflogenheit? Gerade praktiziert zwischen Russland und Deutschland. Heute hat die Bundesregierung angekündigt, 4 der 5 russischen Generalkonsulate in Deutschland zu schließen. Gleichzeitig wird es drastische Personalkürzungen bei den Goethe-Instituten in Russland geben, denn die russische Regierung hat entschieden, dass nur noch 350 deutsche Offizielle in Russland arbeiten dürfen. Und das hat Folgen. Und die erklärt uns Wladimir Balzer.
Was für ein Einschnitt im deutsch-russischen Kulturverhältnis. Eine 30-jährige Zusammenarbeit findet fast ihr Ende. Die Reduzierung der Arbeit der 3 Goethe-Institute in Moskau, in St. Petersburg und im sibirischen Novosibirsk ist massiv. Ein Großteil der Mitarbeiter wird entlassen. Ein Anruf bei einem Mann, der selbst jahrelang Leiter des Goethe-Instituts in Moskau war und nun diesen Bruch bewältigen muss. Johannes Ebert, Generalsekretär des Deutschen Auslandskulturinstituts.
Wir werden diese Institute nur noch mit einer Minimalbelegung in einer kleinen zweistelligen Höhe von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betreiben können. Wir werden eine deutlich größere Zahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern russischer Nationalität, also Lokalbeschäftigter, kündigen müssen.
Das bedeutet, dass die 3 Institute in Russland nur noch knapp oberhalb der Schließungsschwelle betrieben werden. Im Vergleich zu den Aktivitäten vor der Ausweitung des Krieges sind das massive Einschnitte. Veranstaltungen gibt es schon seit Beginn des Angriffskrieges nicht mehr. Jetzt werden auch die Sprachkurse und Prüfungen mit sofortiger Wirkung eingestellt. Das betrifft 2000 Sprachlernende, die von heute auf morgen ihre Kurse abbrechen müssen. Geöffnet bleiben, mit kürzeren Öffnungszeiten, nur die Bibliotheken, aber nur noch in Moskau und in St. Petersburg. Der Standort in Novosibirsk wird de facto geschlossen, auch wenn es so nicht genannt wird. Aber die dortigen Räumlichkeiten werden aufgegeben. Es wird nur noch eine Kontaktstelle bleiben. Das sind historische Dimensionen. Und es geht zurück auf den Umstand, dass Russland bei der Beschränkung der 350 Mitarbeitenden an deutschen Institutionen eben auch die Kultur- und Bildungsvermittler mitzählt. Also nicht nur die klassischen diplomatischen Vertreter. Das geht sogar so weit, dass Mitarbeiter des Goethe-Instituts mit russischem Pass, also die Mehrheit der Mitarbeitenden, mit in diese Zahl hineingezählt werden. Jeder, der für das Goethe-Institut arbeitet, wird damit Teil dieser Maßnahme des Putin-Regimes. Eine Art der Maßnahme, die Deutschland auf russische Vertretungen hierzulande nicht anwendet. Gleichzeitig könnte sich die Spirale weiterdrehen und wenn dies passiert, ist der nächste Schritt die Komplettschließung. Aber ein Rest an Aktivitäten des Goethe-Instituts in Russland bleibt doch. Etwa die Zusammenarbeit mit russischen Institutionen, um vereinzelt deutsche Sprache zu fördern. Das sind vor allem die Sprachlernzentren, die es überall im Land gibt, die mit dem Goethe-Institut kooperieren, aber keine deutschen Einrichtungen sind. Das ist wichtig für die diplomatische Dimension der Krise. Johannes Ebert sagt es so.
Wir werden auch unser Netz von Sprachlernzentren, das wir in Russland haben, das sind 20 Sprachlernzentren, weiter digital und bei Nachfragen betreuen. Wir werden auch kleine Programme mit der Kulturszene machen, Workshops und so weiter, aber die Präsenz ist deutlich reduziert und unsere Aktivitäten sind deutlich reduziert.
Für den Leiter des operativen Geschäfts des Goethe-Instituts ist dies auch eine persönliche Angelegenheit. Das Institut in Moskau, das er jahrelang geleitet hat, war mal das größte der Welt.
Und für mich ist das ein großer Schock. Ich muss sagen, ich war in der Mitarbeiterversammlung mit meinen russischen Kolleginnen und Kollegen den Tränen nahe, weil das Leute waren, die ich zum Teil seit langem kenne, die sich für den Austausch eingesetzt haben. Also für mich persönlich ist es auch schon ein Schlag.
Wie es weitergeht, kann auch er nicht sagen. Der Minimalbetrieb wird sicher lange so bleiben. Nach einer Verbesserung der Situation sieht es kaum aus. Das bedeutet auch, dass der Kontakt zu den vielen Russen und Russinnen abbricht, die Deutschland positiv sehen und sich für Sprache und Kultur interessieren. Es heißt auch, für viele von Zensur betroffene Künstler keine Ansprechpartner vor Ort mehr zu haben, keine schützenden Nischen. Was bleibt, sind Programme für Exilrussen in Deutschland, immerhin. Und der Glaube an die Kraft der Kultur, die einen wie Johannes Ebert nie verlässt.
Denn wir glauben, dass Kultur den eisernen Vorhang 5 Zentimeter über dem Boden hält. Und nach den jetzigen Entwicklungen ist es dann halt nur noch 1 Zentimeter. Und wir hoffen, dass der nicht ganz zugeht.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Goethe-Medaille geht in diesem Jahr an Kulturschaffende aus Georgien, Taiwan und Ungarn. Das Goethe-Institut ehrt den Filmmanager Gaga Chreidze, weil er maßgeblich zur Entwicklung der georgischen Filmszene beigetragen und sich für die Anbindung seines Landes an internationale Programme eingesetzt habe. Einen Preis bekommt auch der Autor und Dramaturg Yiwei Keng. Er ist laut Goethe-Institut einer der wichtigsten Impulsgeber für Kulturaustausch in Taiwan. Das gelte besonders für die Vernetzung mit der deutschen Theaterszene. Auch das Kuratorinnenkollektiv der Off-Biennale in Ungarn wird ausgezeichnet. Die Biennale sei die größte unabhängige Veranstaltung für zeitgenössische Kunst in Ungarn und reflektiere aktuelle soziale und politische Themen. Dabei arbeite sie ohne staatliche Förderung, teilt das Goethe-Institut mit.
Auf Filmfestivals gibt es immer mal wieder einen Geheimtipp, einen Film, der die Runde macht, ohne allerdings die ganz große Aufmerksamkeit zu bekommen. Das war wohl im vergangenen Jahr in Venedig so mit dem Spielfilmdebüt Eismeier des österreichischen Regisseurs David Wagner. Morgen kommt nun dieser Film in unsere Kinos. Er verliert also seinen Status als Geheimtipp. Und Anke Lewicke wird uns nun diese Produktion vorstellen. Frau Lewicke, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Der Film beruht auf wahren Begebenheiten. Der Titelheld Eismeier ist ein gefürchteter Ausbilder bei der österreichischen Armee im Bundesheer. Was hat den jungen Regisseur denn an dessen Geschichte interessiert?
Ja, also David Wagner war 2001 eben selbst beim Bundesheer in Österreich und er hat da unheimlich viele Geschichten, heftige Geschichten über diesen Eismeier gehört, der so den Ruf hatte, der härteste Schleifer zu sein. Er ist ihm dann aber selbst nie begegnet, aber diese ganzen Legenden, die sich um Eismeier ranken, haben sich wohl doch sehr tief eingeprägt. Und als er dann anfing, Regie in Hamburg zu studieren, fing er auch an zu recherchieren in Sachen Eismeier. Und was er da gefunden hat, ist aber überraschenderweise eine Liebesgeschichte zwischen Eismeier und einem jungen Griguten. Und die erzählt er dann nach. Und das ist natürlich eine Liebesgeschichte, die beinhaltet auch eben Themenfelder wie Männlichkeitsbilder, Coming Out oder eben Coming Out in einer militärischen Institution.
Wie setzt denn jetzt David Wagner diesen Eismeier in Szene gewissermaßen?
Ja, also wenn man den Eismeier das erste Mal in Aktion sieht, dann denkt man, man ist in einer anderen Zeit. Also stechender Blick, durchgedrückter Rücken, kalte Stimme. Und man muss auch immer an den Ausbilder aus Stanley Kubricks Vietnam-Film denken, Full Metal Jacket. Mhm. Und genauso ist es hier. Der Eismeier fordert diese jungen Soldaten wirklich dazu auf, bis an ihre körperlichen Grenzen zu gehen.
Seid ihr Gicht, Lader, was ist los?
Herr Vizeleutnant, ich hab vorhin den stechenden Schmerz.
Tot! Auf den Boden, toter Mann!
Ja, und die Härte, die er den jungen Soldaten abverlangt, fordert er natürlich auch von sich selbst ein. Und er ist jetzt gar nicht so kräftig gebaut, eher klein, aber eben total durchtrainiert. Und er verschanzt sich eben auch hinter seiner Kraft, seinen Muskeln. Und er hat sich in diesem Männerbild so regelrecht eingerichtet. Und wenn er sein schwules Begehren, das kann er nie ganz unterdrücken, auslebt, sieht das auch aus wie eine militärische Übung. Aber dann taucht eben dieser Marco eines Tages auf und der outet sich unter der Dusche, der hat es gar nicht so sehr mit diesem Männlichkeitsding, der ruht in seinem Körper und Eismeier fühlt sich eben von diesem Marco provoziert, aber auch angezogen, aber immer mehr nehmen dann doch die Gefühle Oberhand.
Beschreiben Sie uns doch, Frau Lewicke, vielleicht auch, wie der Regisseur Wagner dies jetzt alles filmisch umsetzt, mit welchen Mitteln?
Also es ist alles an Originalschauplätzen gedreht, also in Kasernen, an Truppenübungsplätzen, Gemeinschaftsduschen. Also die Unwirklichkeit dieser Realität fließt in die Bilder mit ein, die dann auch eben sehr statisch sind. Überall Zucht und Ordnung, Männer in Reih und Glied. Ich würde auch fast von so einem drillhaften Schnitt sprechen. Aber dann wird es eben anders, weil wenn Eismeier mehr so zu sich findet, dann geht die Kamera auch vom Stativ runter. Es werden dann so weiche Bewegung und das fahle Licht wird dann auch immer wärmer und es wird dann wirklich auch ein bisschen romantisch.
Eismeier von David Wagner. Der zweite Film, den Sie uns vorstellen, der kommt aus Deutschland und hat den schönen Titel Orphea in Love. Regie geführt hat Axel Ranisch, ein bekennender Opern- und Klassikfan. Gerade am vergangenen Samstag haben wir über seine Inszenierung von Händels Saul an der Komischen Oper hier in Berlin in Fazit berichtet. Ist denn dieses Interesse an Oper auch irgendwie Thema in dem neuen Film von Axel Ranisch, Frau Lewicke?
Ja, das kann man schon sagen. Also es geht um Nele, die kommt aus einem kleinen Dorf aus Estonia und sie träumt eigentlich von einer Karriere als Opernsängerin und sie jobbt auch in der Staatsoper in München, geht dann heimlich so während der Aufführung in den Saal und sie jobbt auch in einem Callcenter, aber da kommt sie meistens zu spät.
9 Uhr. Ich buchstabiere N-E-U-N. Das ist die Kundenkartei von Sanoflex. Und die von Flexosan. Komplett abtelefonieren bis 2. Bist du damit durch? Capito? Hallo. Wie spielt die Musik?
Ja, wir haben es ja gerade gehört, hier unterbindet die Chefin die Tagträumerei, aber die Opernklänge waren ja schon da und manchmal gelingt es Nele auch, dass sie ihre Umgebung so in eine andere Welt umformt und dann kommen ihre Gefühle in Opernarien zum Ausdruck und ihre Umgebung tritt dann mal als Chor auf oder tanzt eben und diese Nele trifft eines Tages einen Taschendieb und Tänzer, der heißt Kolja und er kommuniziert eben mit seinem Körper, seinen tänzerischen Bewegungen. Also die beiden erkennen ihre Seelenverwandtschaft, aber dann passiert ein tragischer Unfall. Aber Nele bekommt die Chance, in die Unterwelt zu gehen und ihren Kolja wieder ins Reich der Lebenden zu holen.
Deswegen wahrscheinlich auch Orphea, also die Anspielung an Orpheus in der Unterwelt. Axel Ranisch ist ja eher ein unkonventioneller Regisseur. Kann man denn bei dieser Produktion von einer unkonventionellen Operninszenierung filmisch sprechen?
Ich würde mal sagen, hier ist viel übermütige Inszenierungslust am Werk. Also die Oper wird so aus ihrem klassischen Setting, aus dem Opernhaus befreit, bekommt Ausgang. Man könnte auch sagen, Oper goes street art. Und das ist dann auch schon ganz schön, wenn so in einer besprayten Unterführung dann eine Opernarie geschmettert wird und dieser Kolja eben sehr modern tanzt. Das ist ein Straßentänzer. Ja, und die Unterwelt ist ein heller Ort an der Ostsee und da gibt es da manchmal so Tore mit fröhlichen Totenköpfen drauf. Und ich finde es ja auch eine ganz hübsche Idee, aus Orpheus dann mal eine Orphea zu machen. Könnte man ja auch von Gendercrossing oder so reden. Ja, und so die Darsteller, etwa Ursina Ladi als überdrehte Operndiva oder die große Ursula Werner als Chefin der Taschendiebe, die haben auch richtig viel Freude beim Chargieren. Also es ist ein schöner, kurzweiliger Film, der die Ernsthaftigkeit der Gefühle seiner beiden Liebenden aber nie übersehen wird.
Orphea in Love von Axel Ranisch und Eismeier von David Wagner. Zwei neue Filme, die jetzt in die Kinos kommen, vorgestellt von Anke Lewicke. Dankeschön.
Bitte.
Ein kleines Zitat und es dürfte den meisten klar sein, von wem dieser Reimhumor und diese nuschelige Schnottrigkeit stammt. Einfach Bock auf Rostock. Das wird die panische Kulturhauptstadt im Sommer 23, da oben zwischen Schmusedom und zum Vergnügen nach Rügen, zwischen Berlin und Hamburg das ganze Udo-Universum in der neuen Kunstknaller-Halle. Ja, so klingt er, Udo Lindenberg. Nicht nur seine Lederjacke ist Legende, viele seiner Werke sind jetzt in der Kunsthalle Rostock zu sehen. Malerei, Musik und Show, Likörell inklusive, Silke Hasselmann berichtet.
Bis zuletzt probieren der Chefszenograf Hermann Hülsenberg und seine Kollegen aus, welche Bilder, Fotografien und Objekte wo am besten hängen und zur Geltung kommen. Etwa im White Cube samt Glasfront, dem mit 11 Metern höchsten Raum in der kürzlich umgestalteten Kunsthalle. Hierin geht es um das Thema Stadionshow, wie sich unschwer an den Wänden in Konzertfototapete erkennen lässt. Von der Decke hängt ein UFO, am Boden steht jene Kapsel, mit der Udo Lindenberg immer wieder gern über die Köpfe seines Publikums hinwegschwebte und alle gemeinsam ins Udo-Versum. Zudem gehören Konzerte in Ost und West, wahnsinnig sinnliche Texte, Sprachkunst, coole Sprüche, der Sonderzug nach Pankow und ungezählte Ergebnisse lindenbergscher Malerei. Was immer auf den 2000 Quadratmetern Ausstellungsfläche in der Rostocker Kunsthalle zu sehen ist, nichts ist kopiert, erzählt Hermann Hülsenberg mit erkennbarem Stolz.
Also er hat ja sehr viele Drucke auch gemacht und Blow-ups und sowas. Und wir wollten eigentlich fast nur Originale zeigen. Also das heißt wirklich Pinsel auf Leinwand oder Stift auf Papier. Und da haben wir schon manchmal eine Weile dafür kämpfen müssen, weil die Sachen natürlich auch weit verstreut sind. Aber wir als Kunsthalle natürlich den Anspruch hatten, dass wir nur Original von ihm wirklich handgemachte Werke zeigen und keine Reproduktion, keine Edition.
Als da wären ein guter Teil der Likörellos, also jener mal handlichen, mal überlebensgroßen Bilder, die Udo Lindenberg seit Mitte der 1990er Jahre mit unterschiedlichen Likören gemalt hat, etwa mit dem Gelb des Eierlikörs. Gern selbstironisch, mit leichter Hand, aber gekonnt geführtem Pinsel, wie bei den Panikbildern. Derweil ist Uwe Neumann, der Leiter der Rostocker Kunsthalle, besonders stolz darauf, auch teils großformatige Öl- und Acrylarbeiten auf Leinwand zeigen zu können. Manche hängen in der Rostocker Marienkirche, andere in der Kunsthalle und oft wimmelt es auf ihnen von teils skurrilen Figuren und Konzertszenen aus dem Kosmos des Udo Lindenberg, der ja selbst längst zu einer Kunstfigur geworden ist.
Das ist schon wirklich nochmal was ganz anderes, auf so einem kleinen Blatt Papier was zu aquarellisieren. Das ist nochmal eine ganz andere Herausforderung, eine große Leinwand wirklich zu füllen, und das beherrscht er wirklich großartig. Und das ist eben das Schöne jetzt in dieser Ausstellung. Das gab es, glaube ich, so auch noch nie, oder bin ich mir sicher, dass es so das noch nie gab, dass eben diese Elemente so miteinander verwoben werden. Also diese gesamtkünstlerische Persönlichkeit von Udo. Man sieht eben da diese akribische Planung an seinen Konzerten und da die wunderbare Malerei. Und hier hinter uns steht Fotografie von Tina Acke, die ihn seit Jahren begleitet. Und selbst großartige Udo-Experten werden hier einiges sehen, was sie so auch noch nicht gesehen haben.
Tatsächlich dürften wohl die wenigsten bislang von sich behaupten, schon einmal vor Udos Showlabor gesessen zu haben, ergänzt Lindenberg-Archivar Frank Bartsch. Das ist nun in Rostock möglich.
Im Maßstab 1 zu 10, ein voll funktionales Bühnenmodell. Das heißt, wir haben komplette Beleuchtung wie bei einem Konzert. Wir haben Ton wie bei einem Konzert aufgebaut. Es gibt eine eigene PA. Es gibt eine funktionierende LED-Wand wie im Konzert. Das wird auch alles bespielt. Und wenn man da in einem gewissen Abstand davor sitzt auf einem Sofa, so macht Udo das immer, kann man erkennen, wie die Show funktioniert. Und wir zeigen auch hier viele abgewählte Projekte aus den Shows, die so nicht realisiert wurden, weil es eben hier nicht gefallen hat oder weil es nicht wirkte.
Die Lindenberg-Ausstellung spricht viele Sinne an: Sehen, Hören und sogar Tasten. So können sich die Besucher wie Weiland in vordigitalen Zeiten Udo-Langspielplatten auflegen und anhören. Das macht genauso viel Spaß wie das Stöbern in dem großartig gestalteten Ausstellungskatalog, dessen Texte von ebenso großem künstlerischen wie zeitgeschichtlichen Sachverstand zeugen. Und natürlich von einem respektvollen Staunen über den 77-jährigen Wahlhamburger mit Hut, Nuschelstimme und Faible fürs Nachtleben, dessen Lebensweg so eng mit deutsch-deutscher Zeit- und Kulturgeschichte verwoben ist. Eine Zeitreise ab dem Geburtsjahr 1946 bis heute, da Stehaufmännchen Udo mit Komet wieder einmal einen Nummer-1-Hit gelandet hat. Übrigens, bereits vor 3 Jahren hätte diese große Udo-Lindenberg-Hommage stattfinden sollen. Alles war geplant, alles vorbereitet, dann kam Corona. Die Kunsthalle entschied sich, die Ausstellung zu verschieben, sagt Uwe Neumann.
Das war dann auch letztendlich ein gemeinschaftlicher Entschluss. Udo hatte es dann auch gesagt, komm, wir wollen doch feiern. Und deswegen bin ich froh, dass wir es jetzt haben, und das wird ein großes Fest.
Um gut unterhalten und mit Erkenntnisgewinn hindurchzuschlendern und das womöglich sogar mehrmals bis zum 27. August, muss man übrigens kein Udo-Fan sein, kann aber.
Udo Lindenberg, Malerei, Musik und Show in der Kunsthalle Rostock zu sehen bis Ende August. Silke Hasselmann berichtete. Und nun hier in Fazit blickt Arno Orzesek in die Feuilletons.
Beginnen wir unkompliziert. Das wirklich sehr populäre Model Heidi Klum wird 50, heißt es in der Süddeutschen Zeitung unter der Überschrift Natural Born Funkenmariechen. Sieke Wichert blickt recht freundlich auf die lange Karriere der Frau zurück, die sich jüngst mit ihrer Tochter Leni auf Plakaten in Unterwäsche sehen ließ. Die Figur scheint noch die vom vorletzten runden Geburtstag zu sein, zollt Wichert Respekt und bemerkt zu Klums Physiognomie. Im Magazin dieser Zeitung stand vor ziemlich genau 20 Jahren, es sei mehr so das 9,99 € Wühltischlächeln, was gemein klingt, aber eigentlich als Kompliment gedacht war. Denn es kam ja an. Es verkaufte sich blendend. So gut gelaunte Mitnahmeartikel gab es damals noch nicht viele im Model-Business, schon gar nicht in Deutschland. Nadja Auermann und Claudia Schiffer schauten verführerisch rätselhaft gelangweilt. Eher so die nicht lächelnden unter 10.000 Euro stehe ich gar nicht erst Aufblicke. Die Heidi war kein Supermodel, sondern Supi-Massenware. Etwas kleiner und kurviger, dafür schön natürlich aufgeschlossen, mit weniger Allüren und ordentlich Dampf auf Hans und Franz. Was Sie es nicht wissen, als Hans und Franz spricht Heidi Klum ihre Brüste an. Männerfunk spricht in der Tageszeitung Die Welt nicht von den Namen ihrer Brüste, falls sie denn solche haben, begrüßt aber das neuerdings erlaubte oben ohne Baden in Berliner Schwimmbädern, das sie selbst gern praktiziert. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ein Mann in seine Hose ejakuliert, weil er sich nicht ganz im Griff hat. Aber das ist, gelinde gesagt, ein bisschen sein Problem. Das macht mich im Übrigen auch noch nicht zu seinem Objekt. Auch wenn manche Feministinnen jetzt aufschreien und wiederum das Ejakulat des Mannes als Gewalt bezeichnen würden. Solange mir der Mann am Strand nicht unerlaubt ins Gesicht wächst, ist mir de facto nichts passiert. Dass ein anderer meinen Körper sexualisiert, macht mich noch lange nicht zum Sexualobjekt. Ich bleibe so lange Subjekt, wie ich entscheide, Subjekt zu sein. Das ist eine Tatsache, die im deutschen Feminismus leider nicht besonders verbreitet ist. Männerfunk in der Welt. Unter der Überschrift »Macht keine Anstalten, ihre Muschi aktiv zu gebrauchen«, ein Zitat von Michel Houellebecq, versucht sich Iris Radisch in der Wochenzeitung Die Zeit einen Reim auf die schon länger bekannten Irrungen und Wirrungen des französischen Enfant Terrible im Pornomilieu zu machen. Radisch zieht dazu Houellebecqs neues Buch »Quelques mois dans ma vie«, »Einige Monate in meinem Leben« heran, in dem es um eben jene Irrfahrten geht. Das Büchlein gibt, um das Mindeste zu sagen, Anlass zu ernsthafter Sorge um das Provokationsgenie Houellebecq. Und zwar nicht, weil er als routinierter Pariser Wüstling darin umständlich die Vorzüge eines Dreiers oder der Amateurpornografie anpreist. Nein, das kleine Buch ist schockierend, weil Houellebecq mit seinem Kollegen Michel Onfray, mit seinen jungen Sexpartnerinnen und dem holländischen Künstlerkollektiv der Sau, dem Schuft, der Schlampe, der Küchenschabe, der Viper und so weiter im Wutbürgerstil abrechnet. In einem Anflug verschwörungstheoretischer Überhöhung erklärt Houellebecq sich zum Verteidiger des alten Europas und seiner guten, unschuldigen, pornografischen Tradition. Quelques mois dans ma vie sei ein Werk, das wirklich kein Mensch lesen muss, meint die Zeitautorin Radisch, hebt aber hervor, dass das Buch versöhnlich endet, nämlich mit den Worten: Die Literatur siegt immer, am Ende. Viele kluge Köpfe fürchten indessen, dass am Ende eher die künstliche Intelligenz siegt. Werden wir von Computern erst verblödet und dann ersetzt? Fragt Dietmar Dart in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und gibt unter der hübschen Überschrift »Finde ein Kürzel für künftige Insolvenz« zu bedenken, dass die KI den freien Willen bedroht, heißt sozial, dass sie sich als Zwangsinstrument eignet. Und dass sie die Einzigartigkeit des Bewusstseins in Frage stellt, heißt sozial, dass diejenigen, denen die KI-Systeme gehören, sie als Werkzeuge zur Erzeugung eines Dauergeständniszwangs benutzen könnten, womöglich als Teilhabe verkauft, wie schon bei den sogenannten sozialen Medien. Warnt Dietmar Dart. Und das war's. Bleiben Sie mit den Worten einer FAZ-Überschrift standhaft im Tumult.
Der Blick in die Feuilletons war das von Arno Rotzessig. Und das war's, unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Eckart Röke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.